Patriotismus ist, das eigene Land zu lieben. Und das ist doch in Ordnung. Und das muss überhaupt nicht beinhalten, dass man irgendwie andere schlecht macht. Das wäre dann Nationalismus im schlechten Sinne. Nein, also wofür ich plädiere, ist ein ganz normaler und gesunder Patriotismus zu sagen, wir können stolz sein auf unser Land, auf unsere Demokratie, auf unsere Freiheit. Und das ist erhaltenswert, das ist schützenswert, das ist verteidigenswert. Und was daran sollte schlecht sein?
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Das war Werbung meines Sponsors, Osmas Rechtsanwälte aus Husum. Und damit auf eine zweite Tasse Tee mit Thilo Medler. Und jetzt muss ich tatsächlich mal ablesen, nämlich mit Thilo Medler, der mittlerweile Generalmajor der Luftwaffe der Bundeswehr ist und seit Januar 2025 Chef des Stabes des operativen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin. Thilo lebt, deshalb ist er auch erneut in der Tea Time in Hattstedt, pendelt also zwischen Hattstedt und Berlin, verbringt jetzt die Ostertage zu Hause und hat sich bereit erklärt, in dieser ja sehr spannenden geopolitischen Zeit auf eine zweite Tasse Tee hierher zu kommen in den Podcast. Und dafür bedanke ich mich schon mal, Thilo, dass du dir die Zeit nimmst in deinen wohlverdienten Urlaubstagen. Vielen Dank.
Sehr gerne, Tore. Moin.
Moin. Du warst auch heute Morgen schon bei unserem BNI-Frühstück, pünktlich 6.45 Uhr auf der Matte. Und jetzt sitzen wir hier um 9.30 Uhr und trinken eine zweite Tasse Tee gemeinsam, nämlich vor 6 Jahren haben wir schon mal eine Tasse Tee zusammen getrunken. Einer meiner allerersten Podcasts war auch schon bei und mit dir. Mhm. Seitdem, Thilo, hat sich aber einiges getan. Ne? Die Kamera läuft beispielsweise, die gab es damals noch gar nicht. Mikrofone sind besser geworden bei mir. Mhm. Aber bei dir und in der Welt hat sich natürlich auch einiges verändert. Ich blicke zurück. Damals ging unser Podcast um deine Zeit unter anderem in Afghanistan. Von Afghanistan ist derzeit gar nicht mehr so richtig die Rede. Mhm. Aber vor 6 Jahren gab es, da muss man sich mal vorstellen, gar nicht diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Schon, Krim war schon ein Thema, aber diese Kriegssituation, die wir jetzt haben, gab es noch nicht. Der Nahe Osten war natürlich immer Thema, aber die Kriegssituation im Iran, die gab es auch nicht. Mhm. Da ist einiges passiert, oder?
Oh ja. Ja, es ist eine unruhige Welt, aber das ist ja vielleicht auch das, was, ich sag mal, auch meinen Beruf ausmacht, dass wir natürlich immer auch mit dem, was wir in der Bundeswehr tun, mit der Welt und sicherheitspolitischen Lage verbunden sind. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass wir uns immer einen breiten Blick auf die Welt bewahren. Und vielleicht können wir im Rahmen dieses Podcasts noch das ein oder andere mal streifen, denn es ist eine interessante, eine unruhige Welt.
Ich habe dich eingeführt, eben mit einigen Rängen, die du bekleidest. Kannst du das noch einmal wiederholen in eigenen Worten und auch etwas verständlicher für den Nicht-Militärangehörigen?
Ja, also war alles richtig, was du gesagt hast, natürlich.
Wikipedia sei Dank, ja.
Ja, genau. Ja, also du hast es gesagt, ich bin der Chef des Stabes im operativen Führungskommando der Bundeswehr. Das ist in Berlin und Potsdam. Wir haben also 2 Kasernen. Ich habe auch in beiden Kasernen ein Büro. Und der Chef des Stabes ist halt derjenige, der in diesem Stab, der aus 1400 Menschen besteht, im Prinzip alles orchestriert, die Spinne im Netz. Wahrscheinlich würde man in einem großen Unternehmen sagen, der Geschäftsführer. Mhm. Ja, und mein Boss, wenn ich das so sagen darf, ist der Befehlshaber. Das ist General Solfrank. Das ist ein 3-Sterne-General. Ich habe 2 Sterne Generalmajor und sein Stellvertreter, General Bodemann. Das sind im Prinzip meine Vorgesetzten. Und ich orchestriere dann all die Abteilungen. Und wir versuchen insbesondere alle Einsätze, Operationen, Missionen der Bundeswehr weltweit, aber natürlich auch in Deutschland und auch im Rahmen der Landes- und Bundesverteidigung, vorzubereiten, zu planen. Wir setzen dafür entsprechende Weisungen aus dem Verteidigungsministerium um in Befehle, in die Truppe, wie man so schön in der Bundeswehr sagt. Das ist eine spannende Aufgabe. Ich kriege den Tag rum.
Da bin ich mir sicher, aber du hast eben auch noch Tage, die du zu Hause verbringen darfst. Ja, Gott sei Dank. Wie oft ist das so im Jahr? Wie oft kannst du in Hattstedt sein?
Ja, also ich bin eigentlich an jedem Wochenende zu Hause in Hattstedt. Das ist für mich auch wichtig, weil das, darüber sprachen wir auch vor einigen Jahren. Das ist für mich der sichere Hafen, den ich brauche für alle meine Dinge, die mich auch dienstlich befassen. Sporadisch bleibe ich dann auch mal in Berlin, so wie vor einigen Wochen, als der Iran-Konflikt eskalierte. Da hatten wir auch gewisse Indikatoren, dann bin ich am Wochenende da geblieben. Wir hatten entsprechende Briefings auch bei uns in der Operationszentrale. Da war natürlich dann auch einiges zu regeln. Aber ansonsten ist Hattstedt, Nordfriesland für mich ja, der Kontrapunkt in meinem Leben.
Wenn man dieses Wochenende zurückdenken, der Großteil der Bevölkerung war dann doch ziemlich überrascht von dem Vorgehen der Israelis und der USA. Warst ihr das? Warst du das auch? Hattest du eigentlich Pläne für das Wochenende oder seid ihr da besser informiert als wir?
Naja, also ich sag mal, dass es da irgendwann losging, das war uns natürlich allen klar. Ich sag mal, da braucht man das gar nicht unbedingt, sag mal, militärische Geheimnisse verraten. Da langt es, glaube ich, wenn man die
Weil das hat auch die Bild-Zeitung schon immer berichtet und andere seriöse Medien definitiv. Ja. Aber dass es wirklich losgeht, das hattet ihr schon erwartet zu dem Zeitpunkt.
Ja, also wie gesagt, ob es dann just der Tag sein sollte, das ist dann immer natürlich auch etwas, was dann kurzfristig entschieden wird. Aber dass es da irgendwann eine militärische Eskalation geben muss, das war zumindest für mich klar. Und wir waren auch in unserem Kommando dann natürlich nicht unvorbereitet. Denn wir haben auch Soldaten, also deutsche Einsatzkontingente in der erweiterten Region, in Jordanien, im Irak. Und natürlich waren wir da auch entsprechend vorbereitet, hatten dort auch schon Maßnahmen im Vorfeld getroffen, reduzierter Personalansatz. Ja, also das sind Dinge, über die wir uns natürlich auch Gedanken machen.
Und was heißt das? Kriegsausbruch im Iran? An diesen Tagen, was ist denn da los in Berlin? Was ist da los bei dir in der Abteilung?
Naja, zum einen, wie gesagt, muss man sich erstmal ein Lagebild verschaffen. Das Allerwichtigste für uns erstmal ist die Lage unserer Einsatzkontingente in der Region. Ich habe es ja gesagt. Also die deutschen Soldaten und Soldatinnen, die in der Region sind, dort, wie gesagt, haben wir natürlich ein Lagebild, was wir auch entsprechend schon vorbereitet und aufbereitet haben. Darüber hinaus geht dann im Auswärtigen Amt zum Beispiel dieser ganze Mechanismus, ich sag mal, von Krisenstäben los. Auch dort sind wir mit Vertretern aus meinem Kommando auch natürlich präsent. Und dann stimmt man sich ab. In dem Fall war der Schwerpunkt beim Auswärtigen Amt das Ausfliegen zum Beispiel von deutschen Urlaubern in der Region, in Doha zum Beispiel.
Abu Dhabi. Das klappte ja nicht so gut.
Das steht mir ja nicht zu, ich sag mal, mich dazu zu äußern. Aber ich sage jetzt mal, unsere Aufgabe, ich sag mal, das entsprechend auf der Bundeswehrseite vorzubereiten, uns um unsere Kontingente zu kümmern. Ich glaube, das haben wir professionell gemacht.
Wie viel Verständnis kannst du aufbringen für das, was da im Nahen Osten gerade passiert? Von Seiten der Israelis, von Seiten der Amerikaner, von Seiten Donald Trump. Ich höre ganz häufig, dass das gerechtfertigt wird, weil es die Mullahs sind, weil es ein Terrorregime ist, ein bekennendes, das sich mehrfach dazu geäußert hat, was es mit Andersgläubigen, was es mit Israel vorhat. Nichtsdestotrotz, es ist ein Angriffskrieg, oder?
Das ist keine Frage, die man mit Ja oder Nein oder Null oder Eins beantworten kann. Und
es sterben viele Menschen,
ja, das
auch Unschuldige,
klar. Ja, das stimmt, wie das leider in jedem Krieg ist. Dennoch, sage ich dir ganz ehrlich, rate ich uns Deutschen nicht immer uns auf das hohe moralische Ross zu setzen. Ich will dir mal das vielleicht von einer anderen Perspektive erläutern. Ich war vor einigen Jahren dienstlich in Israel. Und dort hatte mir ein israelischer Generalskamerade gesagt, das ist mir noch sehr präsent, dieser Satz, auch die Eindringlichkeit in seinen Worten und in seinem Blick. Wenn du Jude bist und du willst in Israel leben, musst du bereit sein, dein Leben lang zu kämpfen. Und das ist das, was die tun. Die sind im Grunde genommen 360 Grad wirklich von zumindest schwierigen Nachbarn umgeben. Und die Israelis haben keine Lust, sich vernichten zu lassen, was ich sehr, sehr gut verstehe. Das ist das Grundverständnis eines Landes zu sagen, wir wollen existieren. Wir wollen uns auch zum Beispiel von einem iranischen Nuklearprogramm nicht vernichten lassen. Deswegen habe ich
ist ja ein Ziel, ein ausgesprochenes Ziel des Irans, Israel vernichten zu wollen.
Ja, deswegen sage ich es dir ganz ehrlich, Tore, obwohl ich da politisch und auch juristisch vielleicht vieles kritisch anmerken könnte, bei allem Mitleid, was ich zum Beispiel auch für die iranische Zivilbevölkerung habe, da sterben unschuldige Menschen und das ist sehr, sehr tragisch. Ich habe null Mitleid mit dem iranischen System. Das ist ein verbrecherisches System, was das eigene Volk seit Jahrzehnten unterdrückt, was zum Beispiel die Hisbollah, die Hamas, die Houthi finanziert und unterstützt. Die haben sehr, sehr viel Leid und Mord und Totschlag unter die Menschen gebracht. Mit diesem System habe ich überhaupt kein Mitleid. Mit der iranischen Zivilbevölkerung sehr wohl.
Wie sieht das mit der palästinensischen Bevölkerung aus? Das ist ja auch ein Konflikt, der nicht neu ist, der schon Ewigkeiten da ist, sicherlich auch Ewigkeiten noch bleiben wird. Da wurde ja Israels Vorgehen auch stark und scharf kritisiert, auch weltweit.
Ja, und auch da sage ich nicht 0-1, nicht schwarz-weiß. Natürlich, auch da muss ich sagen, gilt mein volles, auch wirklich Mitleid, ich sag mal, der einfachen palästinensischen Bevölkerung. Aber dass die Israelis zum Beispiel gegen die Hamas vorgehen müssen, weil es eine Mörderbande ist, weil sie auch, du erinnerst dich vor mittlerweile, ich glaube 2 Jahren ist es her, Israelis abgeschlachtet haben, das kann ja nicht unbeantwortet bleiben. Und auch da, glaube ich, muss man sich jetzt nicht wieder auf das hohe moralische Ross setzen und sagen, die sind gut, die sind böse, sondern ein bisschen differenzierteren Blick auf diese Region empfehle ich sehr wohl. Aber ich sag's dir nochmal, und das ist kommt aus der Tiefe meines Herzens, ich habe da durchaus großes Verständnis für den Überlebenswillen Israels.
Welche Rolle spielt denn die USA, wenn du sagst, du hast Verständnis für die Israelis und auch das Vorgehen. Ja. Welche Rolle spielen denn die Amerikaner da in Form auch in Person des aktuellen Präsidenten? Mhm. Wie sieht's da aus?
Ja, ich glaube, über den amerikanischen Präsidenten, da könnten wir stundenlang reden, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr auf, wie soll ich sagen, politisches Parkett begeben. Aber vielleicht, Tore, uns beide verbindet ja so eine alte Liebe zu den USA. Und ich habe es, glaube ich, in dem Podcast vor 6 Jahren gesagt, ich habe mir den nochmal angehört und ich sag's heute nochmal, der Präsident ist heute ja wieder der gleiche wie damals. Ich lasse mir von der aktuellen Politik diese grundsätzliche Sympathie, diese grundsätzliche Liebe für die USA nicht nehmen. Ich bin und bleibe in meinem Herzen Transatlantiker. Und ich glaube, wenn man Politik ein bisschen raus aus dem Tagesgeschäft mit den großen Linien betrachtet, dann verbindet die USA, Kanada, Europa sehr, sehr viel mehr als uns trennt. Und ich bleibe bei der großen Hoffnung, dass irgendwann, wenn sich gewisse Dinge dann vielleicht auch politisch anders entwickeln, man auch wieder im Kern sagt, Mensch, was verbindet uns denn? Eine ganz lange Geschichte, eine ganz lange Tradition, gemeinsame Werte, bis hin zu unmittelbaren familiären Beziehungen, wie viele deutsche Auswanderer gibt es in den USA, wie viele Amerikaner waren als Soldat mal in Europa, in Deutschland. Also, um es nochmal klar zu machen, ich hätte vieles an der aktuellen amerikanischen Politik zu kritisieren, aber ich bleibe im Grunde meines Herzens Transatlantiker.
Eine schön diplomatische Antwort, dann möchte ich einmal anders fragen, Thilo.
Du hast versucht, mich zu locken, Tore.
Ich hab das auf schon jeden gemerkt. Fall, du, ich habe mich auch gesteigert in diesen 6 Jahren. Ja. Anders gefragt, wie viel Vorausplanung, glaubst du, war vorhanden für den Angriff der Amerikaner auf den Iran. Man hat ja schon doch das Gefühl, das ist jetzt nicht komplett lange geplant gewesen und vielleicht auch aus dem Impuls heraus, dass gar kein langfristiges Ziel, Kriegsziel definiert worden ist. Inwiefern seid ihr da immer wieder aufs Neue überrascht? Schlägst du auch morgens die Zeitung auf und denkst, oh Mensch.
Ja, also vielleicht noch die eine Antwort und dann musst du den Versuch auch einstellen, ja, mich aufs Parkett zu locken. Also natürlich, sag mal, wird man da von dem einen oder anderen auf der politischen Ebene vielleicht auch durchaus überrascht und ich will es auch ehrlich sagen irritiert. Aber ich weiß auch, wie große militärische Stäbe arbeiten und ich weiß, dass zum Beispiel auch die amerikanischen Streitkräfte, in dem Fall ist das US CENTCOM, was das plant, hochprofessionell ist, höchst professionell, die solche Dinge sehr, sehr detailliert durchplanen. Also insofern unterscheide ich, aber vielleicht ist das auch der Habitus eines alten Generals, immer auch ein bisschen zwischen militärischem Handwerk und der politischen Bühne. Und zuletzt, ich habe es ja gesagt, da will ich mich nicht zu sehr äußern.
Ich möchte nur ein bisschen Sicherheitsgefühl erzeugen auch, weil wir hören immer nur vom alten weißen Mann, der vor dem roten Knopf sitzt und Entscheidungen bekannt gibt. Da ist aber ein Sicherheitsapparat hinter, sind Berater hinter, die mit ihm sprechen, oder? Also es ist ja nicht nur er, der Entscheidungen trifft.
Ja, also ich bin jetzt nicht im Weißen Haus tätig, insofern kann ich dir da jetzt die einzelnen Mechanismen nicht schildern. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass, ich habe es gerade eben schon angedeutet, für mich die amerikanischen Streitkräfte, ähnlich eigentlich auch wie die israelischen Streitkräfte, sehr, sehr professionell, sehr, sehr strukturiert arbeiten. Und wir zum Beispiel auch mit den amerikanischen Streitkräften hier in Deutschland unverändert sehr, sehr konstruktive, sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen. Also da kann ich zum Beispiel auch, die Frage wird mir immer wieder gestellt, hast du da eine Veränderung festgestellt zum Negativen? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das verläuft unverändert, sehr, sehr konstruktiv. Wie die politischen Abläufe da sind, nochmal, da habe ich keine Einsicht, aber in die professionellen Abläufe im amerikanischen Militär, muss ich sagen, da habe ich durchaus großes Vertrauen.
Seit 4 Jahren herrscht auch eine kriegerische Auseinandersetzung, ein sogenannter Angriffskrieg. Relativ nah in Europa herrscht dieser Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Was macht das mit der Sicherheitslage in Deutschland? Ist das ein permanentes Thema bei euch?
Oh ja, das ist das permanente und auch das dominierende Thema. Und bei all dem, was wir vielleicht zu Beginn unseres Gesprächs skizziert haben, Nahe Osten und andere Konflikte in der Welt, das ist das Thema, ich sag mal, was uns wirklich dominant beschäftigen sollte, auch in Deutschland, dass dort gar nicht weit weg ein wirklich brutalster Angriffskrieg über Jahre läuft, dass dort wirklich im Winter ganz gezielt zum Beispiel Heizkraftwerke bombardiert werden von den Russen, nur damit ukrainische Menschen frieren im Winter. Das ist wirklich brutalste und menschenverachte Aggression. Und ohne das zu sehr ausführen zu dürfen, ich habe vor einigen Tagen mit einem ukrainischen General, der bei uns zu Besuch war, mich dort auch wirklich sehr, sehr vertrauensvoll ausgetauscht. Ich bin voller großer Bewunderung und Hochachtung vor dem Willen und auch hier dem Überlebenswillen des ukrainischen Volkes, die sagen, wir lassen uns von diesem zahlenmäßig weit, weit überlegenen Gegner Russland nicht vernichten. Wir kämpfen um unser Land. Und ich würde mir wünschen, dass man von diesem positiven Nationalstolz auch wirklich wir uns eine Scheibe abschneiden. Denn auch unser Land ist absolut verteidigenswert, schützenswert. Und wenn wir hier rausschauen und die schöne Sonne Nordfrieslands genießen, dürfen wir nicht vergessen, dass Frieden nichts Selbstverständliches ist. Und was wir tagtäglich auch in Deutschland erleben, sind, wir nennen das hybride Angriffe, Cyberangriffe, Sabotage, Spionage, Desinformation. Unser Frieden, unsere Demokratie ist in Gefahr. Und ich hoffe nur, dass unsere Landsleute das endlich mal begreifen, dass Frieden nichts Selbstverständliches ist.
Wie gefährlich ist die Wahrscheinlichkeit oder die Situation eines wirklichen Krieges in Deutschland von Russland ausgehend? Es gibt 2 Podcasts, die ich häufig höre, Tourist Tea Time und Lanz und Precht. Mhm. Und Lanz hat große Angst davor, dass es soweit kommen könnte, dass die Russen nach und nach immer weiter Richtung Westen marschieren. Precht sagt, die schaffen nicht mal territoriale große Gewinne nach 4 Jahren in der Ukraine. Wie sollen die weitere Länder angreifen? Es wird nichts. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Jetzt sitzt hier jemand, der da andere Einblicke hat. Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, also auch da gibt es keine einfache Antwort. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich einem System, Putin, was ein Nachbarland, die Ukraine, so brutal überfällt, im Grunde genommen alles zutrauen muss. Das heißt nicht, dass es passieren wird, aber es gibt auf Seiten der Russen militärische Potenziale, die auch aufwachsen. Da haben wir sehr, sehr klare Indizien, die zumindest die Möglichkeit ergeben, dass man dort zum Beispiel auch NATO-Staaten angreift. Das muss jetzt vielleicht nicht unmittelbar Deutschland sein, aber ich erinnere daran, dass in der NATO das Prinzip des Artikel 5 gilt. Wenn eines unserer NATO-Alliierten angegriffen wird, dann würde normalerweise der Artikel 5 greifen. Das heißt, alle anderen NATO-Staaten würden dieses Land verteidigen. Und ich war zum Beispiel auch dienstlich vor einiger Zeit im Baltikum. Dort auch durch diese pure geografische Nähe ist da ein ganz, ganz klarer Blick auf Russland. Die sagen, wir machen uns wirklich konkrete Sorgen, dass wir dort Ziel von russischen Aggressionen sind. Die könnten vielleicht auch im begrenzten Maße sein. Das weiß man jetzt nicht. Keiner kann in den Kopf von Putin hineingucken. Aber was ich dir von Gewissheit sagen kann, ist, je besser wir darauf vorbereitet sind, je besser wir uns verteidigen können, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Und das ist das Grundprinzip glaubhafter Abschreckung. Und dafür, Tore, habe ich vor 42 Jahren mal diese Uniform, die ich heute nicht trage, angezogen.
Inwiefern wirkt die NATO denn und in zweiter Instanz Deutschland denn abschreckend für und auf Putin? Und glaubst du, hast gesagt, möglicherweise greift Artikel 5, mhm, wenn das Baltikum angegriffen wird, wenn in Skandinavien oben was, mhm, passiert an der skandinavisch-russischen Grenze. Wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich dieser Fall eintritt, dass die NATO dann zusammensteht und zurückschlägt?
Also wenn es so wäre, dass die NATO angegriffen wird, egal wo, dann gehe ich fest davon aus, dass das Prinzip gilt. Nochmal, das ist das Grundverständnis eines Verteidigungsbündnisses. Das ist dann eine politische Entscheidung, aber daran hätte ich keine Zweifel. meine Aufgabe als Soldat ist, dass wir militärische Fähigkeiten dahinter haben, die glaubhaft abschrecken. Und da kann ich dir wirklich sagen, haben wir in der Bundeswehr in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gute grundsätzliche Entscheidungen getroffen, zum Beispiel auch unsere materielle, unsere personelle Einsatzbereitschaft hochzufahren. Ich glaube, wir sollten auch nicht die Bundeswehr schlechtreden bei manchem, was sicherlich auch im Detail zu kritisieren wäre. Ich glaube, wir sind eine wirklich hochprofessionelle Armee. Und wenn wir vielleicht auch mal häufiger die positiven Dinge schildern könnten und sollten, dann könnten wir, glaube ich, auch, und das sage ich jetzt nicht nur als alter Soldat, stolz auf unsere Bundeswehr sein.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Das war Werbung meines Sponsors, Osmas Rechtsanwälte aus Husum.
Und wie schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mal von dir zu hören, was es denn Positives zu berichten gibt von der Bundeswehr und warum du wirklich der Überzeugung bist, dass das möglicherweise sogar abschreckend sein kann auf Putin.
Ja, also zum einen, ich habe es ja gesagt, weil wir wirklich, sag mal, sehr wichtige Entscheidungen getroffen haben, ich sag mal, auch entsprechende Fähigkeiten, Waffensysteme, ich sag jetzt mal, zu beschaffen oder hochzufahren, was auch viel Geld kostet, das will ich auch sagen.
Zum Beispiel, welche Waffensysteme?
Ja, lass es mich mal an einem lokalen Beispiel sagen. Wir sind hier in Husum und ich weiß nicht, ob viele Nordfriesen das wissen, wir haben hier das Flugabwehrraketengeschwader 1, was zum Beispiel mit seinem Waffensystem Patriot und jetzt Iris auch wirklich, sag jetzt mal, echt exzellente Fähigkeiten im Bereich der Luftverteidigung hat, die wirklich auch international sehr, sehr hoch anerkannt sind. Und auch dort sind entsprechende Entscheidungen getroffen worden, dass wir diese Waffensysteme beschaffen, modernisieren. Und das sind Dinge, die sind auch, muss ich sagen, wenn ich jetzt mal meinen Waffenstolz als Flaraki weglasse und das aus meiner Aufgabe im operativen Führungskommando betrachte, wirklich ganz wichtige, auch strategische Fähigkeiten, denn Luftverteidigung, das merken wir bei jedem Konflikt, jedem Krieg weltweit, ist immer eine der grundsätzlichen Fähigkeiten. Du musst den Luftraum über dir schützen. Das ist auch das Wichtigste, was man eigentlich, sag ich jetzt mal, auch tun muss, auch zum Schutze der Bevölkerung. Und dass wir hier diese Fähigkeiten wenige Kilometer von hier entfernt in Husum haben, wo auch das Ausbildungszentrum zum Beispiel für die FLARAK ist, das ist einfach eine fantastische Fähigkeit. Und ich hoffe, dass nicht nur die Nordfriesen, sondern auch insgesamt die Menschen in diesem Land stolz sind auf Soldaten und Soldatinnen, die sowas leisten. Nur ein kleines lokales Beispiel. Ein anderes Beispiel, auch hier in Husum, sind die Spezialpioniere, die eigentlich weltweit, wenn wir irgendwo ein Feldlager hinstellen, die ersten und die letzten sind, die Fähigkeiten dort aufbauen und wieder abbauen, die eigentlich eine Grundvoraussetzung zum Beispiel waren für Einsätze in Afghanistan, in Kosovo, in Mali. Und dass wir zwei solche exzellenten Fähigkeiten hier in dieser kleinen Kreisstadt Husum haben, das ist doch eigentlich schon wirklich großartig. Und da muss ich gar nicht nach Berlin fahren, da muss ich nur in Husum hier mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und kann sehen, was die Bundeswehr wirklich leistet und kann.
Aber dann erzähl mal, was in Berlin sich alles tut und getan hat in Sachen Abschreckung. Ich freue mich von dir zu hören, was Husum und die Menschen, die Soldaten, die hier stationiert sind, drauf haben. Aber das reicht für mich nicht als Abschreckung, dass wir unseren Luftraum schützen können. Das reicht nicht zur Abschreckung. Was kann Berlin, was kann die Bundeswehr in Deutschland für Abschreckung tun?
Ja, also in Berlin werden natürlich vor allen Dingen, und das ist das vielleicht das Wichtigste, die politischen Entscheidungen getroffen. Denn ich habe es nochmal gesagt, all das, was wir tun, kostet viel, viel Geld. Vielleicht nur mal, um einige Dinge anzureißen. Ich sag mal, es werden im Bereich des Heeres, werden die entsprechenden Waffensysteme jetzt auch in einer größeren Anzahl beschafft. Es werden neue Waffensysteme beschafft. Du hast vielleicht gehört, dass entschieden wurde, eine Heeresbrigade in Litauen aufzustellen. Das ist eigentlich auch, muss ich sagen, ein großes sicherheitspolitisches Symbol, dass wir eine komplette Brigade dauerhaft in Litauen stationieren.
Was ist eine Brigade?
Eine Brigade ist ein Großverband. Das sind nun mehrere tausend Soldaten, die auch die Möglichkeit haben, dort, wenn sie wollen, mit ihren Familien hinzuziehen. Ich habe das neulich mal jemandem gesagt, das ist das, was zum Beispiel amerikanische Soldaten mit ihren Familien über Jahrzehnte für uns getan haben, in unser Land zu kommen, hier zu dienen über mehrere Jahre, um unsere Sicherheit zu schützen. Und das tun wir jetzt in Litauen mit einer Heeresbrigade. Auch das finde ich ein großartiges sicherheitspolitisches Signal. Und das wird von den Russen sehr, sehr genau gesehen. Das wissen wir auch aus entsprechenden Berichten. In der Luftwaffe werden zum Beispiel auch die Waffensysteme F-35, ein hochmodernes Kampfflugzeug, beschafft. Wir haben jetzt, und auch das ist
Luft... Das ist aber abhängig von der Technik der Amerikaner, richtig?
In dem Fall F-35, jawohl, genau, ist ein amerikanisches Waffensystem. Im Bereich auch hier nochmal der Luftverteidigung haben wir jetzt auch begonnen, die Fähigkeit Arrow aus Israel uns dazu zu kaufen, ein wirklich großartiges und sehr, sehr wichtiges strategisches Luftverteidigungssystem gegen anfliegende Raketen aus weiterer Entfernung. Dort ist natürlich israelische Technik, auch ein bisschen amerikanische Technik beinhaltet. Aber es gibt auch zum Beispiel Waffensysteme, ich habe vorhin IRIS angesprochen, was im Wesentlichen deutsche, europäische Technologie ist. Jetzt unabhängig davon, ich sag mal, wo Waffensysteme herkommen, wichtig ist, dass wir unsere Soldaten und Soldatinnen, und das sage ich durchaus auch aus Eigennutz, aus Eigenschutz, mit modernen Waffensystemen auch wirklich in einen möglichen Krieg schicken. Ich sag mal, niemand will diesen Krieg. Ich glaube, wir Soldaten sind diejenigen, die am deutlichsten wissen, wie schrecklich Krieg ist. Und deswegen wollen wir diesen Krieg verhindern. Aber wenn es soweit ist und der Herrgott möge es verhindern, dann will ich dort auch mit modernem Material und gut ausgebildeten Soldaten und Soldatinnen sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese politischen Entscheidungen getroffen wurden.
Ist das jetzt ein Wunsch? Ist das Wunschdenken von dir? Weil ich erinnere mich, Kriegsausbruch und in der Ukraine, und ich erinnere mich, dass wir 5000 Helme geliefert haben. Und jetzt sprichst du davon, wir haben auch eine abschreckende Wirkung mittlerweile. Mhm. Spricht da der Militär, spricht da der Major, General oder
Generalmajor?
Generalmajor. Wer spricht da? Also ist das Wunschdenken, Thilo? Weil ich Nein. bin jetzt nicht so nah dran und ich höre nur, Scholz sprach von einer Zeitenwende, hunderte Milliarden fließen jetzt in die Bundeswehr. Mhm. Aber ich höre jetzt nicht diese Erfolgsmeldung. Ich höre eher nur, das Geld versickert irgendwo.
Das ist aber definitiv nicht so der Fall. Gut. Also spricht zu dir sowohl der Soldat als auch der Staatsbürger, Thilo Mädler. Also ich sag's nochmal, ich glaube, diese Entscheidungen waren absolut richtig. Und das muss man vielleicht auch mal sagen. Ich sag mal, dass solche Entscheidungen, die auch viel, viel Geld kosten, die vielleicht im Sinne mancher Bürger auch unbequem sind, dass die getroffen werden, auch das sollten wir einfach mal wertschätzen. Es ist ja so eine deutsche Eigenschaft, dann immer Müll über die Politiker jeglicher Couleur auszukippen. Nein, da waren auch sehr, sehr schwierige, auch sehr, sehr unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und Parteipolitik ist überhaupt nicht mein Thema. Aber dort wurden eigentlich mit einer breiten politischen Mehrheit entsprechende Entscheidungen getroffen. Und das finde ich gut und ist auch ein Zeichen von funktionierender Demokratie. Das Geld versickert überhaupt nicht. Ich kann dir wirklich sagen, dass sehr, sehr viel Geld und auch aus guten Gründen auch in die Modernisierung und auch in den Aufwuchs der Bundeswehr geht. Und das, glaube ich, können die Staatsbürger und Bürgerinnen und auch die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen auch erwarten, dass das passiert. Und nochmal, wofür machen wir es? Das ist vielleicht immer das Entscheidende. Nicht für uns als Soldaten, nicht für die Bundeswehr. Nein, wir machen es für euch Bürger, Bürgerinnen dieses Landes. Weil dieses Land, Deutschland, bei allem, was man im Detail kritisieren mag, ein unglaublich liebenswertes, schützenswertes Land ist. Wir haben nach wie vor eine großartige Demokratie. Wir haben viele, viele Freiheitsrechte. Und wir sollten mal aufhören, unser schönes Land schlecht zu reden. Und ich bin immer wieder auch auf Vorträgen eingeladen, wo ich immer genau diesen Punkt bringe und sage, Freunde, habt ein bisschen Schwarz-Rot-Gold im Herzen. Das ist ein Land, was absolut liebens- und schützenswert ist. Und ich sag's nochmal, genau dafür bin ich vor 42 Jahren Soldat geworden. Und dann an dieser Motivation hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich würde mir wünschen, dass insbesondere junge Menschen vielleicht ein bisschen klarer und realistischer auf die Welt gucken und sagen, ey, uns geht's doch hier in Deutschland wirklich gut. Nochmal, da ist sicherlich im Detail manches zu kritisieren in unserem Land. Aber in wie vielen Ländern auf dieser Welt hast du als junger Mensch so viele Freiheitsrechte, so viele Möglichkeiten wie in Deutschland? Da fallen mir nicht so wahnsinnig viele ein.
Ich bin ein großer Freund von Nationalstolz, deswegen liebe ich auch die Amerika und die amerikanischen Flaggen überall. Und man ist stolz auf sein Land, man ist stolz auf die Flagge. Und ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen, mir eine Deutschlandflagge hinzuhängen. Leider, weil sobald man etwas zu viel Nationalstolz äußert in Deutschland, gibt's direkt die Nazi-Keule. Du sagst, wir brauchen mehr Nationalstolz. Wie kann das funktionieren, ohne dass direkt wieder irgendwelche Moralapostel kommen und sagen, aber du weißt schon, was zwischen 38 und 45 gewesen ist. Wie kriegt man da ein gesundes Mittelmaß hin, dass man mal wirklich wieder stolz sein darf auf sein Land, auf die Demokratie, auf die Bundesrepublik Deutschland?
Einfach machen und die Moralapostel, lass sie einfach schnacken. Ich will es mal so sagen, Definition ist nicht von mir. Weißt du, Patriotismus ist, das eigene Land zu lieben. Und das ist doch in Ordnung. Und das muss überhaupt nicht beinhalten, dass man irgendwie andere schlecht macht. Das wäre dann Nationalismus im schlechten Sinne. Nein, also wofür ich plädiere, ist ein ganz normaler und gesunder Patriotismus zu sagen, wir können stolz sein auf unser Land, auf unsere Demokratie, auf unsere Freiheit. Und das ist erhaltenswert, das ist schützenswert, das ist verteidigenswert. Und was daran sollte schlecht sein? Und wenn dann der eine oder andere kommt und sagt, nein, 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 böse, böse, schwarz-rot-gold ist böse, dann sage ich, Freunde, guckt mal in das Grundgesetz, was für ein großartiges Grundgesetz, was sich die Väter und Mütter unseres Landes vor Jahrzehnten ausgedacht hat. Und da steht drin, die Menschenwürde ist unantastbar. Das ist das Erste, was in unserem Grundgesetz steht. Und wenn man diesen Satz mal verinnerlicht hat, dann glaube ich, hat man sehr, sehr viel begriffen, was eigentlich Demokratie ausmacht, dass Menschen eine Würde haben, dass sie schützenswert ist. Und wenn man darauf stolz sein kann, was wäre daran schlecht? Also ich muss sagen, Schwarz-Rot-Gold im Herzen kann man schon haben, ohne dass man sich von irgendeinem blöd anschnacken lässt.
Nichtsdestotrotz hast du gesagt, unsere Demokratie ist im Land gefährdet. Wie machst du das aus? Sind das äußerliche oder innerliche Faktoren, die dich zu dieser Schlussfolgerung kommen lassen?
Ja, ich habe es ja vorhin, habe ich es ja über die Bedrohung aus Russland, hybride Angriffe. Also das ist ja, glaube ich, klar, dass ein Gegner von außen, der einen Gegner, wenn ich es mal so benennen will, schwächen will, dort auch dessen innere Gefestigkeit angreift. Insofern, ich habe es gesagt, stellen wir fest, Desinformation, Cyberattacken und so weiter. Das ist, wenn du so willst, sag mal, der äußere Aspekt. Im Inneren, und nochmal, ohne dass ich zu sehr mich jetzt auf parteipolitisches Parkett begeben möchte, stelle ich aber eben doch fest, dass viele aus sehr, sehr unterschiedlicher politischer Richtung, und das will ich gar nicht irgendwie an einer Richtung oder an einer Partei festmachen, einfach diese Demokratie nicht wertschätzen. Und da bin ich wieder genau bei dem, was ich gerade gesagt habe. Freunde, was stimmt denn mit euch nicht, dass ihr seht, dass in diesem Land so, so viel Gutes und Erhaltenswertes ist und nochmal auch manches, was ich kritisiere und was ich auch ändern würde. Aber im Grunde genommen ist Demokratie doch wirklich auch die dem freien Menschen naturgemäße Staatsform. Und wenn das dort, ich sag mal, wirklich Menschen an den politischen Rändern und oder vielleicht auch aus ganz anderen Gründen, aus religiösen oder aus weltanschaulichen Gründen hinterfragen, dann sehe ich schon die Demokratie insgesamt, in Gefahr ist vielleicht übertrieben, aber schon auch herausgefordert. Im Umkehrschluss muss ich sagen, freut es mich immer auch, gerade auf lokaler, auf regionaler Ebene zu sehen, auch hier in Nordfriesland, wie viele Menschen sich in der Kommunalpolitik engagieren. Und das machen sie ja nicht, weil ihnen dieses Land egal ist, sondern sie wollen sich kümmern. Vielleicht nicht in Berlin, aber in Husum oder in Hattstedt oder einfach, ich sag jetzt mal, auch in der Kirchengemeinde, im Schulbeirat. Auch das ist ja Demokratie. Demokratie wächst ja von unten.
Gerade auf kommunalpolitischer Ebene kann man ja noch was ausrichten, hat man das Gefühl. Man kann was verändern. Auch haptisch, physisch, man verändert etwas. Mhm. Allerdings gehört auch zur Demokratie, Meinungen, andere Meinungen zuzulassen, zu dulden und zumindest zu berücksichtigen und nicht per se zu sagen, nein, diese Meinung akzeptieren wir grundsätzlich nicht. Wie stehst du dazu?
Ja, ich habe es ja gesagt, Parteipolitik soll heute nicht
das Thema sein. Ich habe keine angesprochen.
Ja, genau. Ja, nein, aber ich glaube, im Grundsatz her lebt Demokratie schon davon, dass man auch andere Meinungen akzeptiert, die einem nicht gefallen oder zumindest mal zuhört. Insofern fände ich es auch schwierig, sag mal jetzt, pauschal andere nun auszuschließen, solange sie sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Das ist die Grundvoraussetzung. Kommunalpolitik ist, glaube ich, insofern ein gutes Feld, weil hier auch wirklich Menschen noch ganz konkret was bewegen können. Das ist ja auch etwas, was viele vielleicht in der Bundespolitik auch so ein bisschen fremdeln lässt, so nach dem Motto, das ist weit weg und diese Entscheidungen, wie berühren die mich? Kommunalpolitik berührt dich unmittelbar. Und das ist vielleicht ganz interessant, dass dort auch eine ganze Reihe von Kameraden aus meinem alten Geschwader tätig sind. Also ich könnte das jetzt auch mit Namen hinterlegen, die als ehrenamtliche oder hauptamtliche Bürgermeister tätig sind.
In die Stadt Husum, ohne Namen nennen zu wollen.
Husum, Martin Kindl, jawohl, Name. Oder auch in Leck, der Andreas Deidert, beides Offiziere, damals aus meiner Zeit als Geschwaderkommodore. Aber ich könnte auch noch ein paar Kameraden nennen, die es ehrenamtlich machen hier in der Umgebung. Das heißt aber auch, dort sind Menschen, in dem Fall Soldaten, aber das ist dann nur ein zusätzlicher Aspekt, die sich für die Gemeinschaft engagieren und die sagen, ich kann was bewegen. Und das wiederum, und so kamen wir ja drauf, ist, glaube ich, ein positives Zeichen für Demokratie. Also Menschen, denen unser Land nicht egal ist, denen die Stadt nicht egal ist, denen das Dorf nicht egal ist, die sich kümmern. Und ich bin ja Grundoptimist. Ich finde immer, man sollte diese positiven Dinge in den Vordergrund stellen und dann die paar Blödschnacker einfach zur Seite drängen und sagen, hier, ich höre euch nicht zu. Ne? Das ist vielleicht auch so ein Effekt des Internets, dass jeder Depp noch irgendwo sein Publikum findet. Ne? Früher hat man sie einfach reden lassen, heute sind sie dann im Internet vertreten.
Und finden andere Deppen, die dem zustimmen. Und ja. Dann hast du direkt
eine Meinung. Und auch das muss man dann tolerieren und akzeptieren.
Schon vor 6 Jahren bei unserem Podcast ging es um die Thematik des Wehrdienstes. Mhm. Und nun ist das auch wieder Thema, weil auch die Bundeswehr hat Personalthemen, Personalprobleme, Nachwuchsprobleme. Wie findest du die aktuelle Handhabe des freiwilligen Wehrdienstes?
Ja, also muss dazu sagen, dass die Personallage, die Bewerberlage durchaus positiv ist, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass eben auch sehr viele Menschen, auch sehr viele junge Menschen sehen, okay, der Frieden ist in Gefahr und ich will mich auch zum Beispiel als Soldat oder Soldatin engagieren. Auch ganz interessant, gerade eben bei dem Frühstück, bei dem wir zusammen waren, sprach mich einer an, der schon durchaus im gereiften Alter ist und der sagt, ich möchte als Reservist tätig sein. Also wirklich auch Menschen, die im Berufsleben stehen, die sagen, ich will was für dieses Land tun, auch als Reservist in Uniform. Finde ich großartig.
Als Reservist muss man aber schon mal gedient haben, oder?
Nicht zwangsläufig. Es gibt dann auch Möglichkeiten, dann dort quasi dann das zu starten. Und in dem Fall, wie gesagt, durchaus schon im gereiften Alter. Das fand ich ein sehr, sehr schönes, nettes, ermunterndes Zeichen. Aber zurück zu deiner Frage. Natürlich brauchen wir, um glaubhafte Abschreckung zu machen, auch entsprechende Soldaten und Soldatinnen. Das ist völlig klar. Und dort gibt es viele unterschiedliche Bausteine. Wenn du den freiwilligen Wehrdienst ansprichst, da geht es ja im Wesentlichen darum, dass wir jetzt junge Frauen oder auch Männer quasi als Mannschaftsdienstgrad, wie wir das sagen, in die Bundeswehr kommen. Das ist gut und richtig und das hilft. Aber das ist nur der eine Baustein. Wenn ich vorhin von einer hochmodernen und technologisch wirklich nach vorne weisenden Bundeswehr spreche, da brauchst du dort natürlich vor allen Dingen auch länger die Zeit um Berufssoldaten. Portepee-Unteroffiziere, Offiziere. Ja, das heißt, das sind zwei unterschiedliche Baustellen, wenn du so willst. Also, dass wir zum einen junge Frauen und Männer in die Bundeswehr bringen, die dann zum Beispiel im Rahmen eines Konfliktes im Heimatschutz hier in Deutschland tätig und einsatzbereit wären. Ich spreche aber auch zum Beispiel davon, dass wir die Soldaten, die wir haben, behalten, qualifizieren, weiterbilden. Weil ich sag's nochmal, wir können gegen einen vermutlich quantitativ übermächtigen Gegner am besten durch qualitativ moderne, hochtechnologische Streitkräfte bestehen. Und deswegen brauchen wir dort auch, und das ist kein Widerspruch zum Wehrdienst, vor allen Dingen Zeit- und Berufssoldaten. Wir brauchen beides.
Dann mach doch mal kurz Werbung für eine Soldatenlaufbahn, für ein Leben als Soldat. Was macht es besonders?
Zunächst einmal gibt es endlos viele Möglichkeiten. Also wenn du hier den 18-, 19-jährigen Thilo mal interviewt hättest, was wird denn mal aus dir bei der Bundeswehr? Hätte ich ja nie sagen können, was da mal wirklich im Einzelnen auf mich zukommt, weil diese Bundeswehr ein sehr, sehr vielfältiger und chancenreicher Arbeitgeber ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber was ich, glaube ich, wirklich als sehr, sehr positiv herausstellen möchte, ist, dass wir jeden und jede, der zu uns kommt, weiterqualifizieren. Wir sind im klassischen Sinne auch eine Ausbildungsarmee. Es gibt unendlich viele Ausbildungsmöglichkeiten, Qualifizierungsmöglichkeiten. Ich selber zum Beispiel durfte Luft- und Raumfahrttechnik studieren bei der Bundeswehr, hatte dann auch sehr, sehr viele weitere Lehrgänge bei einer Generalausbildung, also immer wieder lebenslanges Lernen. Aber was für mich wirklich der absolute Bringer ist an diesem Beruf, und deswegen liebe ich ihn auch so sehr, dass du immer wieder neue Menschen kennenlernst, die du sonst nie kennengelernt hättest. Wo anders in diesem Land werden Menschen aus sehr unterschiedlichen Regionen, aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten zusammengebracht, auf einer Sechserstube mit einer Dusche auf dem Gang, ne, wo man sich vertragen muss, wo man das eigene Ego zurückstellen muss und sagen, okay, wir sind jetzt hier und wir rocken das zusammen. Und über Afghanistan sprachen wir beim letzten Mal, auch das schweißt ja Menschen zusammen. Und auch da habe ich Menschen wirklich so intensiv schätzen, auch lieben gelernt, auch in schwierigen Situationen, die du nie zuvor gesehen hast. Das heißt, man wird, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, schweißt das Schicksal einen zusammen. Und das macht diesen Beruf für mich so in besonderem Maße aus.
Also wenn das mal kein Plädoyer dafür gewesen ist und ein weiterer Vorteil ist, dass man auch regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung muss.
Ja.
Und damit ist die moderative Brücke gebaut zu einem Kapitel in deinem Leben 2024. Denn es gibt auch die Privatperson, Thilo Mädler, den Familienpapa, den Ehemann, den Menschen. Mhm. Und was war 2024 bei dir und euch los?
Ja, du hast das gesagt. Also wir gehen als Soldaten Gott sei Dank regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Das heißt bei uns ein bisschen anders. Aber dort war, und darauf spielst du sicherlich an, für mich dann wirklich aus dem Nichts heraus eine Krebsdiagnose. Natürlich, wenn du eine solche Diagnose bekommst, dann schluckst du erstmal. So ging es mir auch. Aber ich muss sagen, eigentlich von Anfang an, eigentlich schon nach der ersten etwas unruhigen Nacht, wachte ich dann auf, wirklich mit dem festen Willen, ich werde wieder gesund. Und auch die Empfehlung des Arztes war eine schnelle Operation, weil der Krebs noch nicht gestreut hatte. Was gut ist, denn wenn Krebs streut, dann wird es wirklich gefährlich. Und so haben wir dann da schnell operieren können. Und ich muss sagen, ich war eigentlich in all dieser Zeit immer voller Zuversicht und Gottvertrauen. Ich werde wieder gesund und Klopf auf Holz. Es ist auch so, schön. Der Krebs ist aus dem Körper raus, die Werte passen. Mhm. Ne? Aber du sprachst es an. Vorsorge ist so, so wichtig, denn ich hatte vor dieser Krebsdiagnose keinerlei Schmerzen, keinerlei Beschwerden. Es kam
kein Anzeichen.
Keine Anzeichen. Es kam für mich wirklich aus dem Nichts heraus und ich habe es ja gesagt, natürlich schockiert dich erstmal so eine Krebsdiagnose, aber ich war dann sehr schnell, muss ich sagen, an dem Punkt, wo ich sage, und trotzdem gut, dass es so früh entdeckt wurde. Jetzt kann man was machen, jetzt kann man operieren und das haben wir dann getan. War keine ganz einfache Operation und meine liebe Frau saß dann tagelang buchstäblich an meinem Krankenbett und hat mir die Hand gehalten, aber das hat mir Kraft gegeben und ich bin wieder gesund geworden.
Und das ist die Hauptsache und wie schön.
Und allen, die uns zuhören, zusehen, sagen wir, Leute, geht zur Vorsorge.
Es kann Leben retten.
Absolut, es rettet Leben. Absolut.
Und wir haben ein Beispiel hier vor uns sitzen. Thilo. Zum Ende kommend, was lässt dich trotz der Bedrohungslage aus dem Osten, aus dem Nahen Osten, aus dem Inneren des Landes nachts ruhig schlafen?
Vor allen Dingen muss ich sagen, erstmal, ich habe es gerade eben gesagt, im Zusammenhang mit der Krebserkrankung, und das gilt für mein Leben insgesamt, einfach Zuversicht und Gottvertrauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben ein wunderbares Geschenk ist. Und ich habe in meinem Leben so, so viel Schönes, auch ein bisschen was Unschönes erlebt, aber viel, viel mehr Schönes. Mir gibt wirklich das Kraft, meine Familie gibt mir Kraft. Und wenn du auf die unruhige Welt anspielst, gibt mir wirklich Kraft, dass ich glaube, wir, und dazu möchte ich meinen Beitrag als Soldat leisten, sind gut vorbereitet. Und wir können wirklich, sag ich es mal, jedem, der auch nur drüber nachdenkt, uns oder unsere Verbündeten anzugreifen, sagen, wir werden uns mit aller Konsequenz und aller Ernsthaftigkeit verteidigen. Überleg dir das gut.
Und was können wir als Zivilbevölkerung tun, um die Soldatinnen, um die Soldaten, um unsere Bundeswehr zu unterstützen? Was wünschst du dir?
Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Wie gesagt, sehr viele junge, aber auch ältere Menschen, die sagen, ich ziehe die Uniform an, ich will Soldat werden. Aber das muss es gar nicht unbedingt sein.
Genau.
Ne? Aber vielleicht auch einfach zu sagen, Mensch, wir sind stolz auf diese Bundeswehr. Was ich zum Beispiel wirklich sehr, sehr häufig erlebe, ist, das war vor einigen Jahren noch nicht so der Fall, aber erst in den letzten Jahren, dass mich Menschen zum Beispiel im Bahnhof oder im Flugzeug oder einfach so im Straßenbild in Uniform ansprechen, gut, dass es euch gibt.
Das passiert?
Das passiert. Es ist regelmäßig passiert das. Das hast du früher, du bist ja auch häufig in den USA gewesen. In den USA war das schon immer so. Ne? Thank you for the service. Ne?
Wie heute Morgen.
Genau, genau. Und das ist, in Deutschland hatte ich das so vor ein paar Jahren noch nicht in der Form erlebt. Bin auch früher mal angesprochen worden, Mensch, was ist denn das für eine Uniform? Was bedeutet denn das? Was ist denn das für ein Abzeichen? Das war aber was anderes. Aber dass wirklich Leute auf dich zukommen und sagen, gut, dass es euch gibt. Gut, dass es die Bundeswehr gibt. Danke für euren Dienst. Das finde ich großartig. Ne? Nur mal ein kleines Beispiel. Ich bin da Dorfkind. Und meine Mutter hat mir beigebracht, wenn du einen Polizisten siehst, sagst du freundlich Grüß Gott. Und das mache ich heute noch in Berlin. Das ist immer ganz spannend, wenn du dann einen Polizisten auf der Straße siehst. Meistens stehen die vor irgendwelchen Botschaften und ich gehe dann immer vorbei und sage, guten Morgen, danke für Ihren Dienst. Die meisten gucken dich erstmal an, es ist ja Berlin.
Ich glaube, ne? Gerade die Polizisten in Berlin gucken
dich komisch. Aber manche freuen sich auch wirklich aufrecht, weil ich es auch aufrecht meine. Umgeschloss, diejenigen, die uns jetzt zuhören, wenn ihr irgendwo einen Soldaten seht oder einen Polizisten oder vielleicht auch einen Krankenpfleger oder jemanden, sag mal, der in der Altenpflege tätig ist, sagt denen doch mal einfach Danke.
Ich möchte das noch erweitern. Der Müllmann, die Müll...
Ganz, ganz viele.
Bei der Müllabfuhr arbeiten, die Tagespflege, die Feuerwehr.
Ganz, ganz viele Menschen, die unser Land am Laufen halten. Und ich sag's nochmal, Schwarz-Rot-Gold im Herzen hilft.
Denn meine letzte Frage, lieber Thilo, im Podcast, ist immer dieselbe, auch nach 7 Jahren. Mit wem, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das ist meine zweite Tasse Tee jetzt mit dir. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Wen gibt es da, mit dem du vielleicht noch keine Tasse Tee getrunken hast, aber es echt gerne mal würdest?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ah, ich glaube, trotz allem würde ich mal mit Donald Trump eine Tasse Tee trinken wollen. Ich glaube, da wäre einiges auszutauschen.
In der Tat fällt dieser Name häufiger in letzter Zeit, dass Menschen ein Interesse haben, mal mit dem Kerl zusammenzusitzen, um ein bisschen zu verstehen, was in diesem Kerl vor sich geht. Und weil Donald schon mal genannt wurde in den letzten Wochen, lasse ich den Namen gerade nicht durchgehen. Möchte die Situation hier mal ausnutzen, dass ich dir mal sagen kann, was du zu sagen hast und was du nicht zu sagen hast. Mhm. Wen gibt es da noch, Thilo?
Ja, Ich weiß nicht, wie er mit Namen genau heißt, aber ich habe diesen israelischen General erwähnt, mit dem ich vor einigen Jahren zusammensaß und der damals eigentlich leider ziemlich genau das prognostiziert hat, was jetzt passiert ist. Mit dem würde ich mich gerne nochmal zusammensetzen und sagen, so wie ist heute dein Blick auf dein Land Israel, wie ist dein Blick auf Palästina, wie ist dein Blick auf die Region? Ich glaube, das wäre in der Tat ein hoch interessantes Gespräch.
Wie lange können wir zwei eigentlich noch mal wieder einen Podcast machen? Wie lange bist du noch im Dienst, Thilo? Wann ist Feierabend?
Ja, also normalerweise mit 65 als General ist Schluss. Also dann spätestens habe ich noch mehr Zeit. Wobei bei uns Generalen ist es so, dass es ja auch vorher jederzeit quasi aufgrund einer politischen Entscheidung auch vorher schon zur Ruhe gehen kann. Ich habe da keine Indizien dafür. Ich mache es nach wie vor gerne. Ich bin mit Leib und Seele Soldat. Aber spätestens mit 65 ist Schluss. Ich werde in ein paar Wochen 60, also dann noch 5 Jahre.
Zum 10-jährigen Podcast-Jubiläum bist du also noch in Amt und Würden und dann werden wir das Gespräch nochmal nach.
Und dann schnacken wir wieder Tore und du wirst sehen, das sind dann wieder Dinge passiert, von denen wir heute noch gar nicht träumen. Ob das gut oder schlecht ist, das lasse ich mal dahingestellt.
Nicht mal als träumen. Ja. Gut, wir dürfen gespannt sein und vielen Dank für deinen Lagebericht. Vielen Dank auch fürs Mutmachen und fürs Beruhigen und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Thilo Mädler. Vielen Dank.
Danke dir.